Ja, ich habe gehört, dass man das letzte Jahr 100 Minuten bekommen hat. Ich versuche es in 99. Geben wir alle Mühe. Nein, ich versuche es möglichst kurz zu machen. Aber man hat natürlich immer so viel Stoff, viel, das haben wir im SPT nicht anders. Man hat so viel, dass man eigentlich immer zu viel Stoff hat und zu wenig Zeit. Das ist mein Problem. Aber ich versuche irgendwie das unterzubringen. Wir werden das schon irgendwie schaffen. Und ich habe euch jetzt dann hier die Übersicht, was wir vorhaben. Ich sage gerade etwas ein bisschen zur Übersicht. Und jetzt bin ich gebeten worden, ich soll umstellen auf Schriftdeutsch. Weil es Personen hier gibt, die das besser verstehen als das Pseudo-Berndeutsch, das ich hier beherrsche. Also tue ich jetzt dann gerade auf Schriftdeutsch umstellen. Zu Beginn aber möchte ich einen Vers lesen und der steht eigentlich über allen 4 Tagen. Und was geht es eigentlich hier? Was machen wir hier? Im Johannesevangelium lesen wir Kapitel 17. Da sagt Jesus Folgendes, Kapitel 17, Vers 3. Und diesen Vers haben wir, wer schon mal bei uns war im SPT, weiß, der hängt da, wenn man bei der Rezeption dann hochgeht in die Saaletage, hängt er da im Treppenhaus ganz, ganz dick und fett. Und groß steht dort Theologia vita est. Das heißt, Theologie ist Leben. Und viele von euch werden sagen, Gottes Willen. Echt jetzt. Theologie ist Leben. Das ist das Langweiligste, was es überhaupt gibt. Das ist so abstrakt, das ist akademisch, das hat doch mit dem Leben nichts zu tun. Doch Theologie heißt Gott kennen. Und Gott kennen ist nichts anderes als das Leben kennen. Und dort sagt also Jesus in Kapitel 17, Vers 3, das aber ist das ewige Leben. Wir haben es mit nichts weniger als mit ewigem Leben zu tun. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Also jetzt habt ihr verstanden, was das bedeutet. Theologia vita est. Gott kennen ist Leben, ist ewiges Leben. Um das geht es und das möchten wir auch in diesen nächsten 4 Tagen tun miteinander. Gott hoffentlich ein bisschen besser kennenlernen. Heute startet es nicht so biblisch. Vielmehr tauchen wir rein in die Welt der Atheisten. Wir müssen uns auch mal mit der Welt auseinandersetzen, mit der wir es zu tun haben. Die allermeisten Menschen, mit denen wir es zu tun haben, sind Atheisten. Nicht vielleicht gläubige Atheisten, die das so sagen, nicht dogmatische Atheisten, aber zumindest praktizierende Atheisten. Sie leben, als würde es Gott nicht geben. Also, die haben natürlich auch einen Sinn in einem Leben. Und sie suchen diesen Sinn und wir werden das miteinander anschauen. Dann ist morgen die Frage, wer ist Gott? Und da haben wir es dann mit einer Person zu tun, mit einem Wesen zu tun. Aber komischerweise haben wir es mit 3 Personen zu tun. Mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Und dennoch reden wir nur von einem Gott. Es geht um diese Person Gottes. Wie wirkt sich das dann auf unser Leben aus? Was macht das mit uns, trinitarisch zu denken? Und das wäre das Thema morgen. Und dann am Samstag tauchen wir rein in die 2 umstrittensten Wesen Gottes, die Attribute Gottes, in sein Allwissen, seine Allmacht. Und was macht das dann mit uns? Allmächtiger Gott, allwissender Gott. Und da geht es dann auch um Gottes Liebe, die vielleicht ein bisschen anders zu verstehen ist, als man sie so ganz normal versteht, weil ja Gott nicht genauso liebt wie wir. Auch das schauen wir dann am Samstag an. Und am Sonntag geht es dann eben um das Thema, Gott ist alles andere als gewöhnlich, definitiv. Und das kann man eigentlich am besten ausdrücken im Begriff, Gott ist heilig. Heilig heißt eigentlich nichts anderes als alles andere als gewöhnlich. Total außergewöhnlich. Das ein bisschen Vorausschau. So, aber jetzt steigen wir rein in unser Thema und ich steige gleich ein mit einem Zitat von Manfred Lütz. Das ist ein deutscher Theologe und Psychiater und er hat ein wunderbares Buch geschrieben, Gott, dem simplen Thema Gott. Gott sei Dank, Gott existiert nicht. sagt sich der Atheist. Wenn aber, was Gott verhüten möge, Gott doch existiert, wer nicht an Gott glaubt, sollte das konsequent tun. Das Leben ist kurz, der Tod ist endgültig und jede Unentschiedenheit kostet unwiederholbare Lebenszeit. Das sagt sich der Atheist, ich habe dieses Leben jetzt, ich hole raus, was ich rausholen kann. Aber wenn Gott aber existiert, ist Atheismus ein fataler Irrtum mit einem dummen Effekt. Sie haben die ganze Zeit im falschen Film verbracht mit unheimlichen Folgen. Also es ist sehr entscheidend, wie wir über Gott denken. Wir können sagen, es gibt keinen Gott, wir genießen das Leben in vollen Zügen und sagen, danach ist alles aus. Wenn aber Gott existiert und wir leben so, als würde es Gott nicht geben, dann haben wir ein ganz, ganz großes Problem, dann gibt es unheimliche Folgen. Nun, jetzt, es geht ja darum zu schauen, wie schaut denn die Welt heute in diese Welt? Wie entdecken Sie eigentlich den Lebenssinn oder was suchen Sie den Lebenssinn? Und ich habe jetzt, was ich jetzt mache, ist Folgendes, mit euch so ein bisschen durch die Argumente der Atheisten, wie sie die Welt versuchen zu erklären, natürlich ohne Gott. Da steigen wir heute ein und ich werde auch Antworten geben. Immer wieder versuchen, Antworten zu geben auf diese Angriffe der Atheisten. Ich hoffe, das dient euch auch in der Argumentation mit Atheisten. Und das sind ja, wie gesagt, die allermeisten ticken so, dass sie so leben, als würde es Gott nicht geben. Also es gibt ein ökonomisches Argument, ein psychologisches, ein philosophisches, ein wissenschaftliches, historisches, ihr könnt das alles hier lesen, soziologisch, hermeneutisch, biologisch, naturwissenschaftlich. Diese Bereiche gehe ich jetzt mit euch durch. Sie sind alle natürlich atheistisch gefärbt. Und alle haben sie eigentlich doch ein Ziel. Sie wollen Sinn im Leben entdecken, finden, aber sie schließen Gott aus. Und wie ich gerade gelesen habe in Johannes, wenn man das versucht, hat man sich abgeschnitten vom Leben. Abgeschnitten von Gott heißt abgeschnitten vom ewigen Leben sein. Also, wir gehen da schön der Reihe nach. Zuerst mal das Ökonomische. Wir haben es hier mit Karl Marx zu tun. Übrigens, der Atheismus ist eigentlich so richtig durchgebrochen im 19. Jahrhundert. Fast alle Leute, die damals wirklich etwas zu sagen hatte in Bezug auf Atheismus, sind Leute aus dem 19. Jahrhundert, allem voran natürlich dieser bekannte Mann hier, Karl Marx. Und er war ein Philosoph, ja, sicher ein Ökonom, ein Gesellschaftskritiker, aber er war nicht von der Sorte der Philosophen, wie wir sie kennen. Die meisten Philosophen sind Leute, die hocken hinter dem Schreibtisch, erdichten irgendwelche Ideen, und denken, die Welt wird sich irgendwann an ihre Ideen dann vielleicht erinnern und dann verändert sich die Welt nach und nach. Karl Marx war total anderes Kaliber. Er sagte, wir verändern die Welt hier und jetzt. Meine Idee soll die Welt sofort verändern. Und Marx hatte etwas verstanden als Ökonom. Wir lassen uns am meisten motivieren, wenn es ums Portemonnaie geht. Das haben wir jetzt gerade in den USA, haben wir gerade einen Wahlkampf hinter uns. Wer hat gewonnen? Derjenige, der die besten Antworten hat, wirtschaftlicher Art. Das heißt, die Leute wollen nicht wissen, wie wir mehr Freude haben, ein bisschen Joy und ein bisschen schöne Ideen. Sie wollen auch nichts über Moral wissen. Das ist eher Nebensächlichkeit. Sie wollen zuerst mal wissen, wie viel habe ich am Schluss in meiner Tasche? Das ist alles entscheidend. Das hat Karl Marx richtig erkannt. Er sagt, zuerst geht es um Portemonnaie und dann kommen die schönen Ideen. Bertolt Brecht hat das dann mit diesem berühmten Satz so ausgedrückt, zuerst kommt das Fressen, danach die Moral. Das ist wirklich so typisch, oder? Und Marx sagt, okay, wir haben ja ein Problem, wir haben die Großgrundbesitzer, das war seine Welt, Leute, die wahnsinns Land besaßen und die haben ihre, mehr oder weniger Sklaven nannte er sie, die haben ihre Leute, die arbeiten für die Großgrundbesitzer, aber sie haben eigentlich kaum was vom Ertrag dieses Landes. Sie darben, einige werden immer reicher und die anderen bleiben arm. Und das ist doch nicht gut. Wir haben es entfremdet, sagt er, vom Ertrag des Landes. Wir können nicht mal vom Ertrag des Landes uns ernähren. Wir müssen zurück zur Natur, wenn man so will. Einer, der das in radikalster Form umgesetzt hat, dann, das ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her, das war in den 70er Jahren, Pol Pot. Kambodscha. Der hat diese Idee aufgegriffen und sagt, jawohl, Karl Marx hat uns gelehrt, wir müssen den Ertrag unserer Länder direkt haben. Und er hat Folgendes gemacht. Alle Intellektuellen, halbwegs Intellektuellen, alle Lehrer, alle Ärzte, alle, wer irgendwie eine schulische Ausbildung hat, wurde auf die Felder geschickt, die sollten dort Reis bauen werden, mit dem Endeffekt, dass am Schluss 2 Millionen Menschen verhungert sind auf den sogenannten Killing Fields. Das war das Produkt des Marxismus, 1:1 angewandt in Kambodscha. Wenn man denkt, okay, es kann jeder jetzt im Ertrag des Feldes teilhaben, das war natürlich total hinten hinausgegangen, diese Idee. Aber das war Karl Marx. Er sagt, wir sind nicht nur Homo sapiens, denkende Menschen, wir sind vor allem Homo faber, das heißt der machende, tuende Mensch. Wir unternehmen jetzt was. Und was machen wir jetzt? Wir gehen hin und holen uns das Stück Kuchen, das uns die Großgrundbesitzer verweigern. Die Großgrundbesitzer hatten eine gute Idee. Die sagten, ihr lieben Leute, muckt ja nicht auf, seid brav, seid lieb und arbeitet gut, dann kriegt ihr eines Tages auch ein großes Stück Kuchen im Himmel. Aber nicht jetzt von uns, nicht von unserem Kuchen. Und wenn wir die Sklavenlieder in den USA, die sogenannten Gospellieder der Schwarzen, wenn wir die Inhalte, ich meine nicht die neuen, die vor 150 oder 200 Jahren dann gesungen wurden. Wenn er die Inhalte dort studiert, merkt er Folgendes. Es war genau dieses Thema. Es war die Vertröstung auf die Ewigkeit im Himmel. Dort wird uns ein großes Stück Kuchen gegeben. Hier im Leben nicht. Und das war also die Zeit von Marx. Sagt, okay, wenn jetzt die Leute kommen mit Religion, das war das Problem, dann verblenden sie den Leuten, die eigentlich bereit wären für eine Revolution, die Sicht. Das ist wie eine Droge, er redet hier von Opium. Es verblendet die Sicht für die Möglichkeit, hier und jetzt das Paradies zu errichten. Die sind nicht bereit für eine Revolution. Wer denkt, es kommt im Himmel alles gut? Mit denen kannst du nichts anfangen. Und Lenin hat das natürlich ganz brutal umgesetzt und gesagt, okay, wir müssen die Religionen, die Kirchen radikal ausrotten, sonst kriegen wir das nicht gebacken. Sonst glauben die Leute immer, ja, irgendeine Zukunft kriegen wir dann ein Stück Kuchen. Wir wollen aber die Revolution jetzt. Nun, Marx wollte also was? Sinn im Leben ist das, nicht auf die Zukunft zu warten, nicht auf den Himmel zu warten, sondern das Paradies hier und jetzt zu bauen. Das war sein Sinn. Das macht man ohne Gott. Klar, es bleibt ja nur diese Welt hier. Marx lag allerdings falsch mit seiner Theorie. Mittlerweile hat sich das längstens natürlich widerlegt, der Marxismus. Das heißt, er hatte damals die Großgrundbesitzer, die sind heute mehr oder weniger ausgestorben. Wenn große Ländereien noch jemand besitzt, dass der Staat reich wird, man nicht durch Großgrundbesitz, sondern wie? Wenn es allen gut geht erstmal, Kaufkraft muss natürlich vorhanden sein, es müssen möglichst alle gut verdienen und wenn man möglichst viele Produkte verkaufen kann. Also, das sind die Leute, die jetzt viele Autos verkaufen oder Software verkaufen, Bill Gates, Elon Musk und wie alle, die werden heute reich. Ganz andere Variante heute als damals, das hat er nicht vorausgesehen. Die Dienstleistungsgesellschaft, wie wir sie heute haben, die hat er nicht vorausgesehen. Und was er auch nicht gesehen hat, wir brauchen alle einen Anreiz, damit wir überhaupt arbeiten. Also dieses kapitalistische System, das gibt ja den Anreiz. Und darum ist ja der Kommunismus buchstäblich Konkurs gegangen. Also in der DDR, wie auch das sowjetische Rat. Chinesen haben dann 70er Jahren umgestellt und haben dann Freiheiten gegeben, gewissen Anreiz, so dass wir in China mittlerweile auch Milliardäre haben. Das gibt's vor allem Staatskapitalismus. Also das ganze Ding ist nicht aufgegangen. Das Paradies hier auf dieser Erde, gemäß Karl Marx, ist eine Variante. Da gibt's die psychologische Variante, das ist die von Sigmund Freud, der ist auch im 19. Jahrhundert, das war ein Psychiater, auch ein Gesellschaftskritiker, und er hat sich Gedanken gemacht, woher kommen eigentlich Religionen? Und er sagt, Religionen sind entstanden, weil die Menschen Angst haben vor Naturgewalten. Nun, was mache ich mit Naturgewalt? Das mache ich, wenn da zum Beispiel eine Lawine auf mich zukommt oder irgendein Erdbeben. Ich kann ja mit dem Erdbeben nicht verhandeln, sage, liebes Erdbeben, bitte verschone mich oder die Lawine. Geht nicht. Also haben sie angefangen, diese Naturgewalten zu sakramentalisieren, das heißt vergöttlichen. Man spricht von der Mutter Erde, vom Vaterfloss und all diese Dinge. Und dann irgendwann hat man gesagt, wir brauchen aber etwas Stärkeres als die Naturgewalt. Wir brauchen einen Gott. Das war seine Theorie. Wir brauchen einen Gott, der uns beschützt, der über den Naturgewalten ist. Also der Wunsch nach einem Beschützer hat dazu geführt, dass sich die Menschen Gott ausgedacht haben und den konnten sie dann eben ansprechen. Und man wusste natürlich, die waren ja, längstens wusste der Mensch, wie man verhandelt mit höheren Wesen oder mit Königen und so weiter. Es gab die Verhandlungstaktik, okay, man kann dem König das Ego aufblasen, dann kommt er einem vielleicht entgegen oder man kann sich ihm unterwerfen und man kann um Gnade flehen oder man kann ihm Opfer bringen und so weiter. All diese Dinge stimmen den König vielleicht gnädig und so hat man das eben mit diesem Gott gemacht. Und da gab es etwas Zweites bei Sigmund Freud. Und er sagte, wir haben Schuldgefühle, die sind total falsch. Und Schuldgefühle hat er vor allem dort festgemacht, in der Sexualität. Er sagte, wir sind dermaßen eingeengt als Mensch in der Sexualität. Es gibt nur eine Form von Sex, der erlaubt ist. Das ist Genitalsex und das nur monogam. Und das ist total einengend. Viele Menschen, sagt er, können ihre Sexualität gar nicht ausleben. Homosexuelle oder außereheliche Sex und weiß ich, alle Perversionen. Sagt, wenn wir das überwinden, dann die sexuelle Revolution, dann sind wir sämtliche Neurosen los, sämtliche psychische Probleme los. Dann geht es uns wieder gut. Also auch hier merkt ihr, der Sinn des Lebens bei ihm ist, wir müssen diese Angst vor Gott überwinden und wir müssen diese Schuldgefühle überwinden. Dann geht es uns gut. Sigmund Freud hat leider zu wenig lange gelebt. Die sexuelle Revolution, in der wirklich alles erlaubt ist, mehr oder weniger heute, die hat er nicht erlebt. Wenn er das heute erlebte, würde er feststellen, er hat mehr zu tun als Psychiater als vorher. Weil die Leute mit dieser freizügigen Sexualität überhaupt nicht zurechtkommen. Und weil es die Leute krank macht. Also auch er war total daneben im Sinne, man muss diesen Gott überwinden und diese Gedanken an Gott und die sexuelle Freizügigkeit. Hier zwei oder kurz Kritik. Wenn Sigmund Freud recht hat und es gibt keinen Gott, wenn das stimmt, dann sind wir tatsächlich etwas gestört, oder? Denn wenn es da draußen keinen Gott gibt und wir versammeln uns Sonntag für Sonntag und beten diesen Gott an, den es gar nicht gibt, und hören von diesem Gott, den es gar nicht gibt, und er redet zu uns, den es gar nicht gibt, dann haben wir echt ein psychisches Problem. Dann liegt er richtig. Aber was ist, wenn er falsch liegt? Wenn Gott existiert, dann ist, wenn wir das ablehnen, dann ist das wahrscheinlich das psychische Problem mit uns. Dieser Gott, der zu uns redet, den wir hören, den wir erleben, der Gott im Ohr, wenn man so will, wenn der tatsächlich existiert, dann ist dieser Reflex, dass wir sagen, den gibt's nicht, ein Fluchtreflex, Wirklichkeitsverlust, weil die Wirklichkeit ist, Gott existiert, Unfähigkeit zu zuverlässigen Beziehungen, eine schwere Pathologie. Und dann brauchen Atheisten einen Psychiater. Dann sieht es ganz anders aus. Er merkt, je nach Voraussetzung. Dann haben wir einen nächsten Kandidaten, Friedrich Nietzsche. Der geht das philosophisch an und hat damals im 19. Jahrhundert gab es ein dickes, fettes Schlagwort, und das lautete Evolution. Das war damals ganz, ganz Darwinismus, Evolution. Und Friedrich Nietzsche hat das Ganze auf alle Gebiete angewandt. Auf die Religion, auf die Philosophie, auf sämtliche Gebiete. Und er sagt, Christen haben eigentlich ein Problem. Christen sind nicht evolutionär unterwegs, sondern Christen vertreten eine Ethik, die ist total falsch. Wenn die Starken überleben sollen, dann dürfen wir doch nicht die Schwachen schützen. Wir sind doch Idioten, die sagen, wir kümmern uns um die Schwachen, um die Armen, um die Kranken. Das ist doch total falsch. Wir müssen doch das Starke letztendlich vorantreiben. Und er sagt, das Christentum ist deswegen nur etwas für Schwache. Er war übrigens überzeugt, es gibt nicht nur eine Evolution zum Besseren, sondern es gibt eigentlich eine Evolution zum Schlechteren. Da hat er ja nicht Unrecht. Es entwickelt sich ja vieles eigentlich eher zum Schlechteren. Aber ich habe euch ein paar Sätze hier von Nietzsche. Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Das ist sein Ziel. Wir töten Gott natürlich nicht echt, sondern weil er nur in Gedanken existiert, muss man den Gedanken loswerden, Gott existiert. Das ist sein Lebensziel. Tot sind alle Götter, nun wollen wir, dass der Übermensch lebt. Der Übermensch ist der Starke, der eben das Schwache überlebt. Zum Christentum wird man nicht geboren, man muss nur dazu krank genug sein. Erst das Christentum hat den Teufel an die Wand der Welt gemalt. Erst das Christentum hat die Sünde in die Welt gebracht. Ohne Christentum hätten wir die Probleme gar nicht. Es gibt gar keine Sünde. Man sagt nicht nichts. Man sagt dafür, jenseits von Gott, der wahre Nihilist sagt, mit dem Leben ist alles aus. Oh, nein, nein, nein. Er kommt dann mit Gott und dem Himmel, statt einfach zu sagen, da ist nichts. Solange man nicht die Moral des Christentums als Kapitalverbrechen am Leben empfindet, haben diese Verteidiger ein gutes Spiel. Also er war wirklich radikal. Und er vertrat die Meinung, sein Lebensziel ist der Wille zur Macht. Das muss dein Lebensziel sein. Das heißt, wenn du eine Firma hast, dann ist dein Wille, möglichst die Konkurrenz zu eliminieren. Das ist natürlich klar, bei vielen Menschen ist das tatsächlich das Lebensziel. Ganz oben zu sein, mächtig zu sein und alle anderen zu vernichten. Die Wahrheit ist bei ihm Cäsar, Alexander der Große, Napoleon. Das sind bei ihm die ganzen die großen Helden. Der Übermensch, wie er das immer genannt hat. Also der Antichrist. Das ist bei ihm wahres Heldentum. Nun, Nietzsche, das ist ein Philosoph. Der hat das so geschrieben, aber Nietzsches Gedanken haben fürchterlichste Auswirkungen gehabt auf diese Welt. Die Nazis haben das eins zu eins übernommen. Und zwar im Sozialdarwinismus. Sagt, okay, Nietzsche hat recht. Und wenn er recht hat, dann müssen die Starken die Schwachen ausrotten. Und dann hat man definiert, was schwach ist. Das sind bestimmte Rassen, die Juden zum Beispiel, die Slawen zum Beispiel und andere. Alles, was schwach ist, muss man vernichten. Ich habe euch hier so ein Werbeplakat aus der Nazi-Zeit. Man muss sich das mal vorstellen, was damals abging. Oder? Das sind Minderwertige, sagt man. Und wenn die natürlich viele Kinder haben und die Klugen, nur zwei Kinder, dann werden die Klugen immer abnehmen. Am Schluss sind die, mehr, seht ihr es ja hier, die werden immer kleiner. Oder? Das Männchen ist am Schluss fast nicht mehr zu sehen. Und die minderwertigen Rassen werden immer stärker. Das war natürlich die brutale Auswirkung von Nietzsche im Sozialdarwinismus. Also das ist die Konsequenz letztendlich. Konsequent Evolution gedacht. Dann, wir haben einen wissenschaftlichen Aspekt. Das lautet, ich bringe das jetzt einfach so auf den Punkt, ein bisschen provokativ, aber so meinen sie es auch. Wer glaubt, ist dumm. Warum? Wenn wir alle Fragen gelöst haben, brauchen wir keinen Gott mehr. Ich habe euch hier ein Beispiel. Die Bauern vor 200 Jahren, die haben auf ihren Feldern, vor allem katholischen Gebieten, haben die da so Kruzifix und kleine Kapellchen gebaut und dann kam der Priester und da hat die Felder gesegnet. Warum? Weil die Bauern, die hatten immer wieder Überschwemmungen, sie hatten Dürreperioden, sie hatten Pilzbefall, sie hatten Insekten, sie hatten Fäulnis, all diese Dinge, die ganze Ernte vernichtet haben. Und der Priester sollte sie beschützen im Namen Gottes, mit Weihwasser und so. Heute wissen wir natürlich, woher Ungeziefer kommt. Wir können das vernichten, Fäulnis, Pilzbefall. Und wir haben auch Bewässerungsanlagen. Wir haben die Wissenschaft, die hilft uns, dass wir mit diesem Problem gar nicht mehr zu kämpfen haben. Also wir brauchen Gott nicht mehr, wir brauchen den Priester nicht mehr, das Weihwasser nicht mehr. Wir brauchen die Wissenschaft. Wir brauchen Fungizide, Pestizide, Herbizide. All diese Dinge helfen uns heute. Und da habe ich euch ein Zitat von Stephen Hawking, der war ein Atheist, ein super Wissenschaftler, keine Frage. Bevor wir die Wissenschaft verstanden, war es selbstverständlich zu glauben, dass Gott das Universum erschaffen hat. Aber jetzt bietet die Wissenschaft eine überzeugendere Erklärung. Das könnt ihr jetzt anwenden auf alles. Früher brauchte man Gott, der die Felder schützt, aber heute haben wir Versicherungen und wir haben Bewässerungsanlagen und wir haben Dünger und weiß ich was. Das ist dann hier so gedacht. Dabei müsste es so sein, wie das Dietrich Bonhoeffer formuliert hat: Wir sollten nicht denken, wir brauchen Gott nur noch da, wo wir nicht mehr weiter wissen. Sondern wir brauchen ihn mitten im Leben. Es gibt viele Leute, die beten erst dann, wenn sie Hunger haben. Die beten erst dann, wenn sie krank sind. Und zwar so krank, dass ihm ein Arzt helfen kann. Dietrich Bonhoeffer sagt, es müsste umgekehrt sein. Es ist an der Zeit, aufzuhören mit einem Gott, den wir als Lückenbüßer an die Grenzen unseres Könnens einsetzen und den wir herbeirufen, wo wir selbst am Ende sind. Wir müssen Gott nicht an die Stelle unserer Not und unseres Versagens, sondern inmitten der Fülle des Irdischen und des Lebendigen finden. Nur so zeigt sich, dass Gott nicht eine von uns gezimmerte Ausflucht ist, die überflüssig wird, in dem Maß, in dem sich die Grenzen unseres Könnens erweitern. Merkt ihr? Wir können immer mehr und mehr und mehr, und wir brauchen Gott weniger und weniger und weniger. Dabei sollte es so sein, dass wenn ich am Morgen aufstehe, dass ich Gott danke, ich lebe und ich funktioniere. Und dann frühstücke ich und dann kann ich sagen, Gott, es ist deine Gnade, dass ich hier zu essen habe. Dass die Welt funktioniert, wie sie funktioniert. Das müsste so sein. Was funktioniert nicht? Und dann erst kommt Gott ins Spiel. Aber so sind wir eben auch. So sind wir unterwegs. Heisenberg hat mal gesagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Das ist richtig. Warum? Weil wir sehen nur die Sekundär- und Tertiärursachen. Wir sehen nur das, was wir erklären können. Und wir sehen nicht wirklich, wie der Ursprung von allem ist. Wir essen und wissen, woher das Essen kommt, zum Beispiel. Wir wissen, wie das produziert ist. Aber woher kommt denn das eigentlich, wirklich? Es kommt von Gott. Und wenn wir ganz tief graben, landen wir immer in jeder Wissenschaft bei Gott. Also wir bleiben dann keine Atheisten, würden es nicht bleiben. Und dennoch, es bleibt so. Michael Schmidt-Salomon ist einer der bekanntesten Atheisten in Deutschland, hat ein Buch geschrieben, das sagt alles. Keiner macht den Doofen. Wer sind die Doofen? Das sind wir. Wir glauben an Gott. Und er sagt, ihr seid doof. Ihr seid halt noch zurückgeblieben. Und diese Botschaft wird heute fast ununterbrochen in den Medien gesendet, ohne dass die Leute das manchmal merken. Zum Beispiel in Fernsehserien. Dr. House ist so eine bekannteste. Ich habe die sehr gerne geguckt. Der hat mir irgendwo gefallen. Der Kerl war so ein bisschen besonders, ein bisschen mürrisch und doch hochintelligent. Aber ständig atheistische Sprüche, ganz bewusst. Er ist ja auch, also er hat einen Atheisten gespielt, oder? Also hier, wenn du mit religiösen Leuten vernünftig reden könntest oder argumentieren könntest, gäbe es keine religiösen Leute. Mit anderen Worten, religiöse Leute sind nicht vernünftig. Die haben keinen Verstand. Die denken nicht. Und so auch viele Filme wie hier, The Invention of Lying, wer hat die Lüge erfunden, die Religion gebracht haben. Oder hier Captain Fantastic, das finde ich auch, das ist eine Großfamilie und der eine Sohn nervt sich, dass sie nicht Weihnachten feiern und der Vater sagt dann, warum sollte man da irgendein mystischen, magischen Kobold feiern, Jesus, wenn wir einen echten Mann feiern können, der für Menschenrechte eingestanden ist. Und sie feiern dann so einen Tag der Menschenrechte und nicht die Weihnachtsfeier. An diesem Film kommt dann auch so ein Ausspruch von einer Tochter, die sagt, wir spotten eigentlich über nichts, wir spotten über niemand, außer über Christen. Da weiß man auch Bescheid, oder? Nun allerdings muss ich hier eine kritische Anmerkung bringen, denn jetzt komme ich zu den praktizierenden Atheisten. Ludwig Feuerbach, der Urvater der Atheisten, hat gesagt, die wahren Atheisten sind die heutigen Christen, die behaupten, an Gott zu glauben, aber genauso leben, als würde er nicht existieren. Also da müssen wir auch mal ganz kritisch in uns hören. Leben wir wirklich so, als würde Gott leben? Oder leben wir nicht da, machen wir doch so ein bisschen atheistisch? Wieder ein Zitat von Manfred Lütz. Ich weiß, es ist katholisch, aber sein Buch ist wirklich sehr empfehlenswert. Christen, die nicht mehr an, wer ist praktizierender Atheist? Christen, die nicht mehr an Wunder, sondern an die Technologie glauben, die mehr Vertrauen in die Lebensversicherung setzen als ins Gebet, die angesichts des Elends nicht mehr im Gebet Zuflucht suchen, sondern beim Vorsorgestaat. Das gibt mir schon zu denken. Also wir sind manchmal nicht wirklich besser als Atheisten. Wir glauben es zwar nicht, wir würden das nicht dogmatisch vertreten, aber wir leben so. Wir leben leider so. Dann gibt es das historische Argument, dass man sagt, oh ihr Christen, ihr habt eine grausame Religion. Und dann kommt dieser Lieblingsvers dieser Menschen, die sagen, nun bringt alle männlichen Kinder und ebenso alle Frauen, die schon mit einem Mann eben geschlafen haben und so weiter, bringt sie alle um. Genozid. Sagt, das ist eine furchtbar grausame Religion. Wenn das euch jemand sagt, dann erwidert Folgendes. Du sagst, ist Evolution human? Das ist sie nicht. Human ist Evolution nicht. Nietzsche war da ganz anderer Meinung. Das Starke setzt sich durch auf Kosten des Schwachen. Schwache muss ausgerottet sein, eliminiert werden. Zu Ende gedacht ist Evolution absolut brutal. Absolut. Ist der Atheismus human? Der Atheismus wurde dogmatisch durchgesetzt in China, in Russland, in vielen, vielen Ländern. Brutalster Art. Man hat die Leute gezwungen, atheistisch zu leben. Kirchen geschlossen, Menschen verfolgt und getötet. Ist die heutige moderne westliche Gesellschaft human? Wenn Kriege geführt werden, werden heute im Gegensatz zum Mittelalter viele Zivilisten getötet. Das gab es im Mittelalter eher weniger. Heute eine Menge sogenannter Kollateralschaden. Und denkt ihr an die, ich habe das heute noch nachgeschaut, 38 Millionen Menschen, die per dato 7. November im Mutterleib getötet wurden. Ist das human? Bis heute, in diesem Jahr nur. Nur in diesem Jahr. 38 Millionen Menschen im Mutterleib getötet. Und dann könnt ihr weiter fragen, Staat und Kirche, kannst du das zusammen, ist das immer eine Einheit? Du redest von den Christen, aber vielleicht ist das Staat. Und das hat mit Christentum nichts zu tun. Das war schon immer das Problem, dass man Staat und Kirche dann in einen Pott geworfen hat. Und dann vielleicht als Letztes noch, geht es hier um einen Genozid? Nein, es geht um Gericht Gottes. Eines Tages wird Gott so oder so Gericht halten über alle Menschen. Und dann stellt sich die Frage, bin ich am Leben angeschlossen? Kenne ich Gott? Kenne ich Jesus oder nicht? Und dennoch argumentieren halt die Atheisten brutalster Art und sie nennen dann zum Beispiel hier Warren Buffett oder dann auch Bill Gates, das sind beides erklärte Atheisten und sagen, die tun so viel Gutes für die Menschheit, die wollen teilweise ihr 99% oder ja, der größte Teil des Vermögens geben sie für humanitäre Zwecke aus. Das sind die guten Menschen. Dann bringen sie christliche Vertreter wie hier Pat Robertson, der war mal Präsidentschaftskandidat auch in den USA. Und er wäre der reichste Evangelikale, würde aber nicht spenden. Woher wissen Sie das? Sondern er hätte das Sklaven in irgendeiner Mine in Südafrika. Also da werden auch Lügen verbreitet. Und dann merkt man, man will die Humanisten, die Atheisten als die Gutmenschen darstellen und die Christen als die ganz, ganz, ganz Bösen. Ein weiteres Argument ist natürlich soziologisch. Das heißt, wir haben Gott als den großen Spielverderber. Das war eine lange Zeit so eine Werbekampagne der Atheisten. Wenn man das jetzt negativ liest, lautet das so. Wenn es einen Gott gibt, dann muss ich mir Sorgen machen und kann das Leben nicht genießen. Das ist eigentlich die Botschaft. Echt jetzt? Ihr seid Christen, wahrscheinlich die allermeisten, die hier drin sind, sind Christen. Genießt ihr das Leben nicht? Ihr habt nur Verdruss. Es ist alles so mühselig, so belastend. Ihr genießt das Leben nicht. Oder hier, kann man es auch negativ lesen, ein erfülltes Leben habe ich nur, wenn es kein Gott gibt. Mit Gott habe ich kein erfülltes Leben. Stimmt das? Das habe ich eben gelesen, ganz zu Anfang. Das aber ist das Leben, das sie dich kennen. Den einzig wahren, lebendigen Gott. Es ist einfach, es ist Wahnsinn. Man dreht es auf den Kopf und sagt, ohne Jesus, ohne Gott bist du glücklich. Mit Gott bist du unglücklich. Geben wir vielleicht als Christen so ein trauriges Bild ab? Dass die denken, mit Gott ist das alles so langweilig. Oder auch hier, danke, das ist abgeleitet von einem Tischgebet. Danke, Jesus, für die lebensfeindliche Sexualmoral, die du uns beschert hast. Echt jetzt? Die Sexualmoral heute macht uns glücklich? Dann frag mal all die Psychiater und Psychologen, was sie zu tun haben, dank der freizügigen Sexualmoral heute. Ist nicht lebensfeindlich, was Gott sagt. Das ist lebensfreundlich. Dann gibt es ein weiteres Argument, das ist bibelauslegungstechnischer Art, das heißt hermeneutischer Art, das heißt Bibelauslegung. Da gibt es das Argument, da sagen sie, ihr Christen, ihr habt ein Buch, das ist mindestens 2000 Jahre alt. Was macht ihr damit? Ihr seid wirklich die letzten Idioten. Ihr nehmt dieses Buch, schlagt es auf und macht das 1:1. Und dann gibt es eben diese. Jeder öffnet die Bibel an irgendeiner zufälligen Stelle und tut genau, was dort steht. Gewonnen hat der, der als Letzter im Gefängnis landet. Wenn wir das wirklich machen, dann passiert das auch. Das ist keine Frage. Dann schlägst du irgendein Matthäus 27,5, er warf für dieselbe Stücke in den Tempel, machte sich davon und ging dahin und hängte sich. Okay, gut. Ist das unser Befehl? Kein Christ käme auf so eine Schnapsidee. Das wissen wir ganz genau, dass das nicht ein Befehl für uns. Wir legen doch die Bibel nicht so aus. Was mir auffällt, dass viele Atheisten ein Klischee bedienen. Ein primitives Klischee von uns und behaupten, wir würden so mit der Bibel umgehen. Du gehst auch nicht hin und sagst, okay, ich habe den Befehl an Noah, ich muss jetzt eine Arche bauen. Das wissen wir, dass wir das nicht müssen, dass das ein Befehl an Noah war. Wir machen das nicht. Das ist einfach dumm. Aber dennoch, es wird immer und immer wieder gebracht. Und dann gibt es natürlich auch das Biologische, das ist mittlerweile ganz modern, dass man sagt, biologisch, Religiosität ist genetisch bedingt. Du hast mehr oder weniger ein religiöses Gen in dir. Du kannst gar nicht anders. Atheist, du wirst als Atheist geboren, genetisch veranlagt. Du bist ein religiöser Mensch, das ist genetische Veranlagung, wie hier in diesem Bild. Man sieht es hier, das ist ein kleiner Junge, der spielt auf dem Rücken der betenden Moslems. Der hat dieses Gen offensichtlich nicht. Der genießt das Leben ohne Gott, würden die Atheisten sagen. Der hat noch Genuss. Die anderen müssen sich da in die Erde runterbeugen. Das ist natürlich Humbug, sowas zu behaupten. Das ist weder Hand noch Füße sowas. Dass es irgendein Gen gibt, das uns irgendwo so veranlagt. Und dann gibt es noch das Naturwissenschaftliche. Und da werde ich mit euch jetzt noch ein bisschen gleich was genaueres anschauen. Und das ist ja das, was ja so mehr oder weniger Konsens ist heute in der Gesellschaft. Dass man sagt, es gibt nicht die Schöpfung Gottes, nicht am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, sondern es ist Zufall, Zeit, Selektion, Mutation, also Strich Evolution. Das gilt als Welterklärung. Wie erklären wir also die Welt? Durch Evolution. So ist sie entstanden. Wenn wir in die Bibel schauen, lesen wir Folgendes. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Welcher Anfang? Der Anfang von allem. Der Anfang von restlos allem. Es gab einzig und allein Gott. Und Gott hat alles andere geschaffen. Er hat es geschaffen. Wer das nicht glaubt, der kriegt es dann in Johannes noch präziser. Johannes macht das immer wunderbar. Negativ und positiv. Das ist typisch Johannes. Er sagt, alles ist durch ihn geworden, durch Gott, durch Jesus. Ohne ihn, jetzt kommt das Negativ, ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. Es ist offensichtlich, das ganze Universum ist von Gott geschaffen worden. Ohne Ausnahme, mit Ausnahme von Gott. Gott hat das Universum geschaffen. Und dann steht ja, in ihm war das Leben. Logisch, woher kommt das Leben? Von Gott. Das Leben war das Licht der Menschen, das Licht scheint in der Finsternis, die Finsternis hat es nicht erfasst, das ist leider dann das Urteil. Alles hat seinen Anfang bei Gott. Es gab einen Anfang. Was heißt das jetzt? Jetzt kann man mit Atheisten argumentieren und sagen, okay, es muss etwas, du musst noch nicht mal mit Gott anfangen, kannst sagen, es muss zumindest etwas oder von mir aus jemand geben, der oder das selbst existent und ewig ist. Das ist jetzt die logische Folge. Denn sonst würde es nichts geben. Von nichts kommt nichts. Das ist unsere Realität. Es muss also entweder die Materie oder die Energie ewig sein oder es ist ein Wesen, wir nennen das Gott. Das ist ewig und es hat dieses Universum geschaffen. Jetzt gab es natürlich Atheisten, die haben das aufgegriffen. Es kennt ihr ja von den Kinderfragen, unsere Kinder haben dann immer gefragt, wer hat uns geschaffen? Wir. Wer hat dich geschaffen? Deine Großeltern. Wer hat die geschaffen? Die Urgroßeltern. Dann landet man irgendwo bei Adam und Eva. Wer hat Adam und Eva? Die ersten Menschen? Gott. Okay, dann kommt die knifflige Frage. Und wer hat Gott geschaffen? Gott hat niemand geschaffen. Aha. Aber es hat doch alles irgendwo eine Ursache. So leben wir. Alles hat eine Ursache. Jede Wirkung. Da muss doch auch Gott geschaffen sein. Nein, Gott ist nicht geschaffen worden. Das Argument greift hier Bertrand Russell auf, war ein Atheist, sondergleichen, hat auch antichristliche Schriften dann auch verfasst, um die Christen anzugreifen. Wenn alles eine Ursache haben muss, dann muss auch Gott eine Ursache haben. Also wir haben eine Ursache, das sind unsere Eltern. Also Gott muss von irgendjemandem auch gezeugt worden sein, geschaffen worden sein. Wenn es etwas gibt, das keine Ursache hat, dann trifft es auf die Welt wie auf Gott zu. Er sagt, okay, wenn es etwas gibt, das nie geschaffen wurde, also ewig ist, dann kann das die Welt sein, da hat er recht, Materie. Oder auch Gott, da hat er recht. Aber jetzt passiert folgendes, so ein kluger Mensch, zack, und schon stürzt er irgendwo in einen Gedankensalat. Es gibt keinen Grund, weshalb die Welt nicht ohne Ursache entstanden sein sollte. Wenn es sagen würde, es gibt keinen Grund zu glauben, warum die Welt, die Materie ewig ist, dann ist das logisch. Aber was nicht logisch ist, ist das, was er hier sagt. Die Welt ist ohne Ursache entstanden. Das heißt, es gab nichts und dann war plötzlich etwas da. Das ist nicht die Realität. Das behauptet er. Er merkt es noch nicht mal. Und ihm sind eine Menge Leute gefolgt. Auf unserem Flur Richtung Aula bei uns habe ich diesen Satz anbringen lassen, ex nihilo nihil fit, aus nichts wird nichts. Das lesen die Studenten auch immer, dann müssen, oh, ich muss schon studieren, so wird das nichts mit mir. Geht ja für das, oder logischerweise. Aber es geht grundsätzlich für alles, von nichts kommt nichts, oder aus nichts wird nichts, sagen wir so schön. Also, wenn es je einen Moment gegeben hat, in dem absolut nichts war, nichts, absolut keine Energie, keine Materie, keine Zeit, kein Raum, keinen Gott, nichts, dann würde es auch nichts geben. Wir wären nicht hier. Ihr seid noch da. Ihr habt das hoffentlich mitverstanden. Und jetzt haben wir, ich zeige euch zwei Zitate von atheistischen Wissenschaften. Was machen die? Die machen eine Menge aus diesem Nichts. Ich sage, aus dem Nichts entstand die Raumzeit und die Raumzeit, mit der Raumzeit kamen die Dinge, zu gegebener Zeit kam auch das Bewusstsein und das Universum, das zunächst nicht existierte, wurde wahrnehmbar. Und das ist ja nicht irgendein Trottel, der das geschrieben hat, das ist ein weltanerkannter Wissenschaftler. Aus dem Nichts wird etwas. Und kein geringerer als Stephen Hawking und zusammen mit Leonard Mlodinow schreibt Folgendes. Viele Universen wurden aus dem Nichts erschaffen. Ihre Entstehung erfordert nicht das Eingreifen eines überirdischen Wesens oder Gottes. Vielmehr ergeben sich diese multiplen Universen auf natürliche Weise aus physikalischen Gesetzen. Also wirklich, woher kommen die physikalischen Gesetze aus dem Nichts? Woher kommt Raum und Zeit aus dem Nichts? Ich kann es verstehen, wenn Sie sagen würden, okay, Materie ist ewig. Aber das ist heute nicht Konsens. Sondern die Welt ist aus dem Nichts entstanden. Wir sagen, die Welt ist nicht aus dem Nichts entstanden, sie ist aus dem ewigen Gott entstanden. Jetzt gehe ich mit euch, guck mal, wir haben da das Universum, und da sagt man, das ist ein zufälliges Produkt, und da hat man fünf wichtige Begriffe. Man hat erstmal den Faktor Zeit. Und jetzt, wir wissen ja, wenn wir Geschichte studieren, wir können die Geschichte so weit studieren, solange wir irgendwann eine Überlieferung haben. Schriftlicher Art, machen wir ein paar Zeichen, ein paar Knochen von Lebewesen. Wir können Geschichte irgendwie halbwegs nachvollziehen für ein paar tausend Jahre. Man geht heute um 100.000 Jahre, behauptet man und so. Aber nicht in Milliarden Jahre. Das entzieht sich dann unserer Kenntnis. Milliarden Jahre, man sagt, die Welt ist vor 13,8 Milliarden entstanden. Das entzieht sich natürlich jeder geschichtlichen Kenntnis. Da muss man mit ganz anderen Varianten dann vorgehen. Man kann das dann eben nur noch irgendwo so ein bisschen theoretisch ermessen. Aber letztendlich ist es nicht nachvollziehbar. 13,8 Milliarden sind so eine lange Zeit, das benutzt man ganz bewusst. Man nimmt eine Zeit, die uns eigentlich sich entzieht. Und dann fragt sich vor allem, nach welcher Zeit? Zeit ist relativ, wissen wir seit Einstein. Da draußen im All ist Zeit dann nicht irdische Zeit. Da draußen sind 100.000 Jahre, vielleicht bei uns ein Jahr und so weiter. Ist übrigens auch biblisch belegt, oder welche Zeit? Dann haben wir hier als nächstes Zufall. Zufall, das werde ich mit euch gleich genauer anschauen. Zufall fällt aus. Das können wir gleich streichen. Zufall kann ganz sicher nie irgendetwas machen. Zufall hat keine Wirkung. Guck mal, ich habe meinen Studenten dann gesagt, wenn ich das hier referiert, meine rechte Socke hätte einen besseren Vortrag als der Zufall. Immerhin ist diese Socke als Materie, aber Zufall ist gar nichts. Das ist einfach nur ein Wort. Wir schauen uns gleich genauer an. Also Zufall fällt hier raus. Dann haben wir Selektion. Ja, Selektion. Jetzt guck mal, wir haben Zufall und Selektion. Wie passt das zusammen? Selektion heißt ja, ich gehe zielbewusst vor. Ich wähle aus. Und da habe ich euch ein Zitat. Ich glaube, die Pandemie. Daniel Koch, Namen kennt ihr sicher noch, oder? Der Chef für Epidemiologien des Bundes. Ich habe mir das aufgeschrieben, als er das Interview gegeben hat. Habe es sofort aufgeschrieben. Er schreibt, Virus mutiert zufällig, sagt er. Ein Virus mutiert zufällig. Ach ja, denke ich. Zufällig. Und dann sagt er im nächsten Satz, er will ja überleben und muss sich darum anpassen. Also hallo, was denn jetzt? Das Virus wird den Menschen nicht töten oder will er nicht, er will ja leben, sagt er weiter. Also das ist für mich klare Selektion. Das ist zielgerichtetes Handeln. Ein Virus muss kein Hirn haben, um das zu machen, aber es muss zumindest chemisch so gebaut sein, dass es zielgerichtet vorgeht. Also, das mit der Selektion ist so eine Sache. Dann Mutation, klar, wir mutieren, das wisst ihr alle. Ihr braucht nur ein Foto zu nehmen, Kindheit, und vergleicht das mit heute. Ihr wisst, ihr habt mutiert. Heftig mutiert. Das ist keine Frage. Aber mutieren wir im Großen, Mikrokosmos, ja. Aber im Großen, wir wissen, es gibt diese großen Mutationen nicht. Es gibt sie nicht. Man kann Esel und Pferd zusammentun. Da gibt es ein Maultier, aber die können sich nicht weiter produzieren. Es funktioniert nicht. Es gibt diese große Mutation nicht wirklich nachgewiesen. Und dann haben wir den Begriff noch Evolution. Evolution ist ja eine Weiterentwicklung, aber das stimmt. Wir entwickeln uns, wir mutieren, aber das ist eigentlich eher eine Regression aus einer Evolution. Das ist nicht zum Besseren, sondern wir wissen, dass wir immer schwächer werden. Es wird immer alles schlechter mit uns. Zumindest mit uns Menschen, mit den Tieren, mit allem wird es irgendwo ein bisschen schlechter. Also die letzten drei Begriffe stammen aus der Biologie, und Zufall stammt nicht aus der Biologie, sondern aus der Philosophie. So, und ich habe jetzt mal im Duden, jetzt, ich weiß, heute Abend ist es ein bisschen kompliziert, und morgen wird es ein bisschen einfacher und übermorgen noch einfacher. Ich habe mal im Duden nachgeschaut, wie definiert der Duden Zufall? Glaubt nicht alles, was der Duden schreibt. Ich werde es euch gleich beweisen. Der Duden sagt, der Zufall ist das nicht Vorhersehbare, das nicht Beabsichtigte. Das stimmt. Wenn du heute hier in Sommiswald durch die Straße gegangen bist, habt ihr ein Mikro hier? Gib dem Mikro. Du wirst ins Mikro einkaufen und dann triffst du eine alte Schulfreundin, die hast du die letzten 30 Jahre nicht gesehen. Dann ist das Zufall. Du hast das nicht beabsichtigt, es war nicht geplant, das ist zufällig. Du konntest es nicht an. Aber war es einfach so entstanden aus dem Nichts? Natürlich nicht. Du bist ins Mikro kaufen gegangen, sie hatte auch irgendeinen Grund, hier in Sommiswald zu sein und im Mikro zu sein. Alles hat eine Ursache. Das ist nicht einfach Zufall. Und jetzt kommt hier die zweite Definition. Zufall als tätiges Subjekt. Also, hier wird behauptet, der Zufall kann etwas bewirken. Echt jetzt? Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben jetzt, wenn es um die EM oder WM, das kennt ihr alle, oder Fußball-Weltmeisterschaft und so weiter, da gibt es ja immer die Auswahl der Länder, wer spielt mit wem. Und da ist es jetzt ganz wichtig, dass das zufällig ist. Wenn es nicht zufällig ist, wie nennt man es dann? Manipulation. So, wenn jetzt die Schweiz auf Italien trifft, auf Deutschland trifft, Argentinien, Spanien, dann riecht das nach Manipulation. Ja. Aber das kann auch zufällig sein, logischerweise. So, jetzt, wie ist das Auswahlverfahren? Da gibt es so die Glasschälchen und da sind so Kügelchen drin und die Kügelchen, da ist so ein Zettelchen drin und im Zettelchen steht eine Nation. Jetzt passiert Folgendes, kommt der Gianni Infantino, dieser Italo-Schweizer, und er sagt, okay, wir wollen hier nichts manipulieren. Der Zufall soll auswählen, wer gegen wen spielt. Und er setzt sich auf seinen Stuhl oder stellt sich hin und sagt, der Zufall ist ein tätiges Subjekt. Der Zufall soll jetzt auswählen. Was denkt ihr, wann wird die nächste WM stattfinden? Was denkt ihr? Nie. Die wird nie stattfinden. Er kann warten und warten und warten. Da gibt es keinen Zufall als tätiges Subjekt. Definitiv nicht. Was passiert stattdessen? Er hat eine hübsche junge Frau und die sagte, du musst da reingreifen. Du musst ein bisschen schütteln und rütteln und so und dann nimmst du so ein Kügelchen. Aber ist das zufällig? Nein, das hat immer eine Wirkung. Ihre Hand ist die Wirkung, ihr Schütteln ist die Wirkung, ihr Greifen ist die Wirkung, die Stärke der Hand ist eine Wirkung. Da gibt es 1000 Millionen Faktoren, die jetzt eine Wirkung haben und man könnte es theoretisch, wenn man alle Faktoren kannte, könnte man das berechnen, welches Kügelchen sie zieht. Entzieht sich natürlich unsere Kenntnis, wir können es nicht, darum nennen wir es wie zufällig, weil wir es nicht berechnen können. Aber es hat eine Wirkung. Es ist diese junge Frau, die da reingreift mit ihrer Hand. Es ist nicht ein tätiges Subjekt. Zufall kann also nichts verursachen. Nichts. Zufall ist keine Person, keine Energie. Zufall ist ein formales Wort ohne jeden materiellen Inhalt. Zufall definiert was? Dass wir gewisse Ursachen und Wirkungen nicht verstehen. Wir wissen nicht, warum wir jetzt die Freundin im Mikro getroffen haben. Wir wissen nicht, warum jetzt gerade dieses Kügelchen gewählt wurde. Wir wissen das nicht. Aber es entsteht nicht ohne Wirkung, nicht ohne Ursache. Also, nichts kann nicht etwas verursachen. Das ist Blödsinn. Wir brauchen irgendetwas. Auch nicht in unendlich langer Zeit. Viele kommen da mit der Zeit, ja, unendlich, 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 irgendwann passiert. Nein, auch in Ewigkeit nicht. Jemand hat das mal so definiert, Zufall ist wie ein sanftes Kissen geworden, auf dem sich die Unwissenden und Desinteressierten, die Faulen, würde ich mal sagen, ausruhen, aber es wurde ein wissenschaftliches Kissen. Sollte man nicht machen. Wir sollten nach Wirkung und Ursache forschen. Ja, aber das ist alles zufällig. So, und ich schließe jetzt mit diesem Beispiel. Jetzt, wir bleiben noch ein bisschen Zufall und dann natürlich auch bei der Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist es zum Beispiel, dass Schweiz gegen Italien, Argentinien, Brasilien oder die Top-Mannschaften spielt? Eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist da, weil es ist eine relativ kleine Auswahl. Jetzt gibt es da diese Idee, dass man sagt, wie wahrscheinlich ist es, dass ein einzelner Affe in unendlich langer Zeit einfach auf die Schreibmaschine tippt, oder heute, wenn es nicht Schreibmaschine hat, ein Keyboard auf dem Computer, tippt und tippt und tippt, dass es sämtliche Werke von Shakespeare dann irgendwann exakt genauso geschrieben hat wie Shakespeare. Wie wahrscheinlich ist das? Das tönt jetzt etwas kompliziert, wir fangen viel einfacher an. Wer von euch spielt Lotto? Nein, hoffentlich niemand. Es gibt Leute, die spielen Lotto. Wie wahrscheinlich ist, dass ich eine 6 plus durch die Zusatzzahl habe? Also aus 42 Zahlen muss man da 6 richtige plus eine Zusatzzahl wählen. Die Formel habe ich euch angegeben. Die Wahrscheinlichkeit ist 31 Millionen und ein paar zerquetschte noch. Darum passiert das ja auch nicht jede Woche. Spielen ja, weiß ich, vielleicht eine Million Schweizer spielen das und dann führen sie natürlich mehrere Fältchen aus, nicht nur, sondern 5x6 oder weiß ich was. Und ab und wann wird der Jackpot geknackt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist klein. Aber immerhin, sie ist da. Die Frage ist jetzt, besteht die Chance, dass ich den Jackpot bei der ersten Teilnahme knacke? Ja, selbstverständlich. Sonst würde niemand Lotto spielen. Es besteht die Chance. Beim ersten Mal, kann ich nicht wissen, aber es könnte sein. Ist ja logisch. Es ist logisch. Ich könnte es. Und wenn das Verhältnis von 1 zu 1 Zentilliarde ist, Zentilliarde hat 603 Nullen, das ist schon sehr, 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 sehr große Zahl. Wäre es theoretisch möglich, beim ersten Mal Jackpot zu knacken? Selbstverständlich. Selbstverständlich. So, jetzt haben wir ein Problem. Ein gewisses Problem bleibt jetzt. Wäre es möglich, dass diese Welt so entstanden ist? Und jetzt gehe ich zurück zu diesem Affen, der Shakespeare schreibt. Ich gebe euch mal ein Shakespeare. Wir haben ein Gesamtwerk bei Shakespeare. Das sind 38 Dramen, 154 Gedichte, 1040 Seiten. Er hat recht viel geschrieben. Aber heute gibt es Autoren, die haben weit mehr geschrieben. Es sind 832.000 Wörter insgesamt. Und jetzt haltet euch fest, Shakespeare hat in seinem Werk 31.534 verschiedene Wörter benutzt. Das ist Wahnsinn. Ein Riesenwortschatz. Also der hat nicht einfach so geschrieben, da ging und da ging und da ging. Das ist definitiv nicht so. Der hat wirklich verschiedene Wörter benutzt, oder? So, und jetzt nehmen wir an, da wäre ein Affe. Und wir geben ihm die Aufgabe, wenigstens ein Durchschnittswort hat 6 Buchstaben. Du schreibst ein Wort. Dann hat er folgende Aufgabe, er muss 6 aus 26, nicht 42, ist einfacher als das Lotto, 6 aus 26 Buchstaben, da habe ich mal das ausgerechnet, es gibt ein Verhältnis 1 zu 230.000. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er das richtig hat, die 6 richtigen Buchstaben, die ich ihm vorgebe, ist, na, es ist doch schon weit wahrscheinlicher als ein 6er im Lotto. Aber es wird ja schwierig, er kann ja nicht einfach 6 Buchstaben in irgendeiner Reihenfolge, er muss sie in die richtige Reihenfolge setzen. Das erhöht die Schwierigkeit, jetzt wird es zu 165 Millionen, die Wahrscheinlichkeit, dass er macht. Aber jetzt braucht er ja nicht nur ein Wort in der richtigen Reihenfolge, sondern er braucht ja 832.000 Wörter in der richtigen Reihenfolge. Und was ist das jetzt? Das war mir zu kompliziert, das zu berechnen. Ich habe die KI gefragt. Und die macht das wunderbar. Die KI hat mir das berechnet. Die Wahrscheinlichkeit ist etwa 10 hoch minus 5.856.400. Und dann, das ist von KI die Antwort. Das habe ich nicht verfasst. Und die schreibt weiter, das ist eine unglaublich kleine Wahrscheinlichkeit, die in der Praxis nahezu null ist. Die Zahl ist so klein, dass sie weit außerhalb dessen liegt, was im täglichen Leben, was sich im täglichen Leben vorstellen lässt. Zusammengefasst, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Affe die gesamten Werke von Shakespeare mit 832.000 Wörtern in exakt der richtigen Reihenfolge tippt, ist praktisch vernachlässigbar und extrem nahe bei Null. Wie extrem nahe bei Null ist das? Du hast 0, Und dann folgen wie viele Nullen? 5.886.400 Nullen. Also das, wir würden längstens aufgegeben, das ist Null. Das ist Null. Also, wir könnten jetzt postulieren und sagen, jawohl, es wäre möglich, das Universum hat sich beim ersten Mal Jackpot geknackt und ist einfach so entstanden, wie bis heute. Genial, das Universum. Wahnsinnskomplex, kompliziert mit all diesen Naturgesetzen. Nehmt nur euer Auge, wie das funktioniert. Wahnsinnskomplex. Das ist weit komplexer als Shakespeare. Und das hat sich dann einfach in einem Verhältnis von 0, und da kommen mehr als 5 Millionen Nullen, hat sich das beim ersten Jackpot einfach so entwickelt. Ja, nicht ausgeschlossen, aber wie wahrscheinlich? Sehr, sehr, sehr. 5.886.000. Unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Wie wahrscheinlich ist, dass es ein intelligentes Wesen gibt, das heißt Gott? Also, es muss etwas oder jemand geben, der selbst existent ist und ewig ist, sonst würde und könnte hier nichts existieren. Das ist schon mal Fakt, damit kann man beginnen. Aus nichts wird nichts. Entweder ist die Materie ewig oder es gibt ein ewiges Wesen, das nennen wir Gott. So, jetzt kann man weiterfahren. Warum nennen wir, wenn wir Atheisten sind, dieses sowohl logische, auch notwendige, es muss etwas Notwendiges ewig sein. Warum nennen wir das selbstexistente, ewige Ding? Es ist ein Mysterium, es ist eine kosmische Energie, es ist eine Superkraft, es ist eine höhere Macht, es ist eine Natur, es ist Selbstorganisation, es ist Evolution. Wir nennen das irgendwie. Warum sagen wir nicht einfach, schlicht und einfach, das ist Gott? Warum? Merkt ihr, wir sind als Christen nicht die Dummen, das will ich euch damit sagen. Wir sind nicht die Dummen, die irgendeinen Stuss glauben. Die Atheisten glauben ja genau das Gleiche. Was sehen sie? Sie sehen das Universum, sie können das Universum studieren und das ist unglaublich genial und komplex. Das weiß auch ein Atheist. Wir haben also das Produkt vor uns. Und jetzt kann man spekulieren, wie ist das Produkt entstanden. Zufall fällt weg. Es muss etwas oder jemand sein, der ewig existiert. Das ist notwendig. So, und wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass es einfach sich selber organisiert hat oder dass eine Intelligenz dahinter steckt? Ich habe es euch gerade berechnet. Also, das heißt, ich habe nur Shakespeare berechnet. Wie wahrscheinlich ist, dass Shakespeare per Zufall entsteht? Gegen Null, sagt Kai. Und wie wahrscheinlich ist, dass diese Welt per Zufall entsteht? Wisst ihr, warum wir uns scheuen, Gott einzusetzen? Weil Gott mehr impliziert als irgendeine mystische Kraft oder irgendeine Energie. Gott ist ein Wesen, Gott ist eine Person und diesem Gott bin ich verantwortlich. Darum hassen die Menschen, dass sie Gott einsetzen. Lieber reden sie von etwas Unbekanntem, von ungebrannter Macht oder weiß ich was. Sie sind diesem Gott dann sonst verantwortlich. Aber egal, wie wir das Ding nennen, wenn ich eine Rose habe, kann ich dir sagen, das ist ein Tulpe, das ist ein Edelweiß, das ist ein Löwenzahn. Es spielt keine Rolle. Die Rose bleibt eine Rose. Und wenn ich Gott habe, der die Welt geschaffen hat, da kann ich sagen, was ich will. Das ist eine mystische Kraft, das ist eine Energie, das ist Evolution. Auf jeden Fall, es bleibt trotzdem Gott. Gott, der weise, intelligente, er hat diese Welt geschaffen. Groß sind die Werke des Herrn, allen erkennbar, die an ihnen gefallen haben. Die Menschen könnten, wenn sie wollten, Gott erkennen in der Natur. Einer, der, bei dem das passiert ist, ist Francis Collins, das ist ein ehemaliger Direktor der National Institute of Health in Amerika, ist jetzt im Moment ist er Berater in der Administration Biden. Und er war Atheist sein ganzes Leben. Und jetzt ist er gläubiger Christ. Er sagt, Gott wird ganz sicher nicht von der Wissenschaft bedroht. Da bin ich auch überzeugt. Ganz sicher nicht von der Wissenschaft. Er hat sie ja möglich gemacht. Er hat sie möglich gemacht. Das wollte ich euch mitteilen. Wir sind als Christen nicht die Doofen. sondern wir schauen die Welt an und entdecken darin Gott in der Fülle des Lebens. Aber mir ist klar, dass das nicht reicht. Wir brauchen mehr, denn mit dieser Variante weiß ich jetzt erstmal, es gibt einen Gott und er muss superintelligent sein und superallmächtig. Aber ich brauche mehr. Ich muss ihn kennenlernen als Person. Und da kommt auch Jesus Christus ins Spiel. Ich muss den Retter kennenlernen. Brauche ich also mehr, darum gibt es Fortsetzung. Das war erstmal der erste Punkt hier heute Abend. Ich bete noch mit uns. Vater, wir danken dir für deine Offenbarung. Wir haben sie, wir können erkennen, wie die Welt entstanden ist. Wir müssen nicht spekulieren. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das steht und das glauben wir. Und das bestätigt sich auch in dieser genialen Schöpfung, die wir täglich genießen können. Wir staunen über deine Schöpfermacht. Wir staunen über dich. Und es ist unser Anliegen, Herr, dass viele Menschen erkennen, wie groß du bist und wie mächtig du bist, wenn sie die Welt betrachten. Dass noch viele Menschen das erkennen dürfen, dass du hinter allem stehst. Dass es nicht der Zufall sein kann, der sowieso nichts bewirken kann. Und dass die Wahrscheinlichkeit weit größer ist, dass das du, der intelligente Gott, diese Welt geschaffen hast, als dass sich das alles selber erschaffen hat. Danke, Herr, dass du uns hilfst, auch in Gesprächen mit Atheisten, mit Nichtchristen, weise vorzugehen, ihnen gute Fragen zu stellen und sie zum Nachdenken anzuregen. Amen.